Ja, ich persönlich möchte keine Frau in meinem Zug haben.
Eine Soldatin beleidigte er mit Äußerungen wie alle blonden Frauen seien Huren und Schlampen.
Und ganz entscheidend ist auch das Verhalten des jeweiligen Vorgesetzten.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.
Du hast einen Tittenbonus. Du kannst auch mal zwei Mahlzeiten auslassen. Ist ja kein Wunder. Du hast einen Sexualbetrieb wie ein Kühlschrank. Oder kein Wunder, dass du nicht schwanger wirst. So äußerten sich zwei Soldaten der Bundeswehr über eine ihrer Kameradinnen. Ein anderer machte immer wieder frauenfeindliche und sexistische Bemerkungen. So sagte er zum Beispiel, Frauen hätten ihm nichts zu sagen, sondern nur zu gehorchen. Eine Soldatin beleidigte er mit Äußerungen wie alle blonden Frauen seien Huren und Schlampen, die pornografische Bilder auf Social Media posten würden. All diese Äußerungen und Vorfälle stammen aus dem Jahresbericht 2022 der Wehrbeauftragten des Bundestages.
Für euch zur Einordnung, jedes Jahr wird in einem solchen Bericht der Zustand der Bundeswehr festgehalten. Die Wehrbeauftragte, das ist zurzeit Dr. Eva Högl, schreibt den Bericht basierend auf angemeldete, aber auch unangemeldete Truppenbesuche, Gespräche und Eingaben, die sie aus der Bundeswehr erreichen und SoldatInnen, die sich direkt bei ihr melden.
Dabei wurden im Jahr 2022 357 sexuelle Verstöße gemeldet. Im Vorjahr waren es noch 303 gewesen und für die Jahre zuvor noch weniger. Wie viele genau, das wurde nicht angegeben. Es zeigt sich aber, sexuelle Übergriffe nehmen in der Bundeswehr zu. Und da stellt sich die Frage, wie steht es denn um Frauen in der Bundeswehr? Mit welchen Herausforderungen und Hürden sehen sie sich konfrontiert? Wie ist der aktuelle Stand der Gleichberechtigung? Aber auch, welche Chancen bieten sich denn für Frauen in der Bundeswehr und welches Potenzial bringen sie mit?
Darüber haben wir mit der Soldatin Felicia Vasquez-Wacker, aber auch dem Militärsoziologen Dr. Gerhard Kümmel von der Universität Potsdam und Dr. Arne Sauer, dem Direktor der Bundesstiftung Gleichstellung, geredet. Wir, das heißt ich, Lara Kanzberger und meine Kollegin
Anne Kiermeier. Und damit hallo und herzlich willkommen zu unserer heutigen Fußnotenfolge. Dass Frauen bei der Bundeswehr arbeiten und eben auch ihren Dienst an der Waffe leisten dürfen, das ist erst seit 25 Jahren ungefähr der Fall.
Frauen dürfen auf keinen Fall Dienst mit der Waffe leisten. So steht es noch 1996 im Grundgesetz. Frauen gab es bei der Bundeswehr, aber nicht in kämpfenden Truppen. Sie wurden für den Militärsmusikdienst oder den Sanitätsdienst beworben.
Es geht ihnen nicht darum, die 3 Ks der Frau, Küche, Kirche, Kindergarten, zu ersetzen. Womöglich durch Kanone, Knobelbecher, Kampfpanzer. Nein, die selbstbewussten Frauen wollen schlichtweg zeigen, dass sie es so gut können wie ihre männlichen Kameraden.
Tanja Kreil, damals gerade erst einmal Anfang 20, suchte während ihrer Ausbildung zur Elektronikerin neue Herausforderungen. Ein Freund brachte sie auf die Bundeswehr. Sie bewarb sich, mehrmals, für die Instandsetzung der Waffenelektronik des Leopard 2-Panzers. Doch ihre Bewerbungen wurden mit einem Verweis auf ihr Geschlecht immer wieder abgelehnt. 3 Jahre lang hatte sich Kreil durch alle Instanzen geklagt, bis im Jahr 2000 die RichterInnen des Europäischen Gerichtshofs das Gesetz wegen Diskriminierung von Frauen als rechtswidrig ablehnten. Das Grundgesetz wurde im darauffolgenden Jahr angepasst und abgeändert. Der Absatz, dass Frauen auf keinen Fall Dienst an der Waffe leisten dürfen, lautet nun, Frauen dürfen auf keinen Fall zum Dienst mit der Waffe verpflichtet werden. Für Frauen war damit der Zugang zum Truppenbetrieb der Bundeswehr geöffnet. Das heißt aber nicht, dass sie für die Wehrpflicht galt. Also sie wie die Männer mit ihrem Beginn ihres 18. Lebensjahrs eingezogen werden und später 2 Jahre bei der Bundeswehr dienten, sei es im Militär oder doch im Zivildienst. 10 Jahre später wurde sie aber auch für die Männer abgeschafft. Für manche Teile der Gesellschaft war diese Entscheidung nicht ganz einfach zu akzeptieren, wie auch der Militärsoziologe Dr. Gerhard Kümmert erklärte.
Also man kann jetzt nicht sagen, dass alle irgendwie zu 100% Hurra geschrien haben. Weder in der Gesellschaft noch in der Bundeswehr selbst. Das Meinungsbild war gespalten. Es gab diejenigen, die gesagt haben, das ist eine Sache, die eigentlich total überholt ist und hätte schon längst stattfinden müssen. Andere wiederum hatten Vorbehalte.
Mit der sogenannten Kreil-Entscheidung veränderte sich die Ausrichtung der Bundeswehr. Bereits im Jahr 2001 traten die ersten 244 Frauen ihren Dienst als Soldatinnen des Truppendienstes bei der Bundeswehr an.
Man könnte Tanja Kreil also schon als Pionierin sehen, obwohl sie ihren Dienst in der Bundeswehr nie angetreten hat. Greil hatte dann schon eine Stelle bei Siemens bekommen. Sie selbst hatte sich auch gar nicht als große Vorreiterin der Emanzipation gesehen. Aus einem Interview mit der Taz zeigt sich, dass sie die politische Dimension in ihrer Klage teilweise fast zu anstrengend empfand.
Politik finde ich tierisch langweilig und für Geschichte interessiere ich mich nicht, obwohl ich in Kürze vielleicht Geschichte schreiben könnte.
Greil hatte sich vor allem an der Begründung des Staates gestört. Denn damals hieß es, Frauen müssten vor einer Feindeinwirkung an der Front geschützt werden. In einem Interview mit der Emma im Jahr 2000 war sich Tanja Greil sicher, dass junge Frauen in 20 Jahren ganz einfach zur Bundeswehr gehen werden und sich entgeistert fragen werden, wie das früher nicht möglich gewesen sein konnte.
Dass man als Frau eine Karriere in der Bundeswehr anstrebt, ist auch immer noch nicht unbedingt selbstverständlich. Aktuell sind es laut der Bundeswehr über 24.000 Frauen, die als Soldatinnen dienen. Das macht dann ungefähr rund 13% der 182.000 Frauen insgesamt bei der Bundeswehr aus.
Wenn man sich andere Bereiche der Bundeswehr anschaut, dann sind 13% schon vergleichsweise wenig. Im Zivildienst sind es knapp 32.000 Frauen von insgesamt 81.500 Beschäftigten. Also schon fast 40%. Zivile sind übrigens all diejenigen, die zum Beispiel als Sachbearbeiterinnen in verschiedenen Bereichen der Truppe oder in der Wehrverwaltung als Biologinnen oder Ingenieurinnen arbeiten.
Aber die Bundeswehr versucht wirklich aktiv an diesen 13% zu arbeiten. Im Juli vergangenen Jahres beschloss das Kabinett deswegen verschiedene Maßnahmen zur Stärkung der Gleichstellungsarbeit. Angestrebt wird nämlich eine Erhöhung des Anteils der Soldatinnen. Man strebt jetzt keine 15% mehr an, sondern 20%. Und man versucht auch, das militärische Personal bei der Care-Work, also Care-Arbeit, einfach zu entlasten.
Dazu gehört dann beispielsweise, dass der Anteil von Soldatinnen in allen Bereichen der Streitkräfte weiter erhöht werden. Vor allem in den Führungspositionen. Und wie schon gesagt, soll mindestens 20% der Frauenanteil betragen und im Sanitätsdienst 50%.
Komplett gleichgestellt sind Männer und Frauen bei der Bundeswehr aber noch nicht unbedingt. Grundsätzlich, wenn wir in den Artikel 3 Absatz 2 des Grundgesetzes gucken, da steht, dass Männer und Frauen gleichberechtigt sind. Und der Staat soll dann die tatsächliche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern fördern. Darunter fällt dann vor allem auch die Beseitigung von bestehenden Nachteilen. Also hier wird der sogenannte Gleichstellungsauftrag formuliert. Es reicht also nicht nur gleiche Rechte zu haben, sondern man muss diese Rechte auch einlösen und umsetzen können. In dem Kontext spricht man dann auch oft von Verwirklichungschancen. Das bedeutet konkret, dass Frauen und Männer die gleichen Chancen haben und ihre Potenziale damit entfalten können. Damit können sie in ihrem Leben dann das machen und das erreichen, was sie wirklich wollen.
Und diese Verwirklichungschancen schwanken je nach Lebensverläufen. Die Gleichstellung klafft dann auseinander, wenn Entscheidungen anstehen, wie zum Beispiel die Berufswahl, das erste Kind, eine Scheidung oder der Renteneintritt. Diese Beispiele kommen oft bei heterosexuellen Lebensläufen vor. Wenn wir aus einer intersexuellen Perspektive drauf blicken, werden auch Punkte wie eine Behinderung oder eine gleichgeschlechtliche Partnerschaft berücksichtigt. Dieser breite Gleichstellungsauftrag beinhaltet, dass alle Frauen und Männer ihre Rechte, Pflichten und Chancen gleich verteilt haben, egal ob sie männlich oder weiblich geboren wurden.
So viel zur Gleichberechtigung allgemein. Im Fall der Bundeswehr ist es aber etwas komplizierter, wie Herr Dr. Sauer, Direktor der Bundesstiftung Gleichstellung, uns berichtete.
Man hat ja so ein Gerechtigkeitsempfinden und sagt, erst ab 50-50 ist Parität erreicht. Allerdings startet die Bundeswehr ja auch von einem anderen Niveau. Im alten Gesetz waren 15% zum Beispiel bei den Soldatinnen als Quote festgelegt. Und jetzt sind es neu 20%, die sie gerne erreichen wollen bei den Berufssoldatinnen oder bei den Soldatinnen auf Zeit.
Die Gründe für die geringe Quote von ungefähr 13% sind vielfältig. Also einerseits entscheiden sich Frauen gegen den Beruf der Soldatin, weil er eben körperlich einfach anstrengend ist.
Andererseits gibt es strukturelle Gründe. Viele Frauen sind immer noch Hauptverantwortliche für die Care-Arbeit. Da ist es schwer, zum Beispiel einen langen Auslandsaufenthalt unterzubringen. Für Felicia Vasquez-Wacker sind es auch Zweifel, die Frauen an sich und an dem Berufsbild Soldatin haben. Sie ist nun schon seit 3,5 Jahren ein Teil der Gebirgspioniere der Bundeswehr und ist eine von 3 Frauen in ihrer Kompanie, in der es 80 bis 100 Soldatinnen gibt.
Aber ich glaube, in erster Linie machen sich die Frauen, die sich dafür interessieren, diese Vorstellungen selber. Also, dass man erstmal irgendwie so ein bisschen Respekt davor hat, gerade auch, ja, man sollte vielleicht nicht unsportlich sein und vielleicht ein bisschen mehr, also durchschnittlich, überdurchschnittlich mehr Kraft haben als jetzt vielleicht eine normale Frau, sage ich jetzt mal, die sich jetzt nicht sonderlich sportlich betätigt. Es kommt aber drauf an, eben wo du hin willst. Also es gibt verschiedene Anforderungen, auch als Frau. Ich finde auch immer, da ist irgendwo ein Eigenanspruch mit dabei oder sollte mit dabei sein. Und ja, ganz oft ist es, glaube ich, so, dass viele Frauen sich das nicht zutrauen, aufgrund von ja eben der körperlichen Nichteignung oder die sie sich eben denken, dass es diese gibt. Aber ich sage jetzt mal so, wenn du ganz normal dich sportlich, ja, wenn du ganz normal Sport betreibst in deiner Freizeit, dich ein bisschen fit hältst, ab und zu joggen gehst, ein bisschen Krafttraining betreibst, dann ist das eigentlich nicht ganz so kritisch, da mit den Jungs mithalten zu können. Also klar, wirst du niemals so stark oder so gut sein wie jetzt ein junger, kräftiger Mann, aber ich finde, man kann das schon ganz gut ausgleichen. Und es wird auch nicht erwartet, dass du genau die 100% geben kannst, die jetzt ein Mann mit der Statur, mit anderer Körpergröße, mit einem anderen Kraftverhältnis gibt. Nur wenn du dich halt reinhängst, wenn du dich bemühst und auch halt gesehen wird, dass du dir jetzt nicht deinen Rucksack tragen lässt, nur weil es ein bisschen anstrengend wird, sondern dass du das selber durchziehst, dann sagt da auch keiner was. Also ein Problem wird es halt nur, wenn man dann aus Bequemlichkeit sagt, ah, ich bin eine Frau, ich bin nicht so stark, mach du das doch. Und das ist halt dann ganz oft nicht so gern gesehen.
Also meinst du, dass es auch an den Frauen liegt, die noch nicht genügend Selbstvertrauen in ihre Fähigkeiten mitbringen?
Ich glaube, dass es mehrere Frauen gäbe, die sich dafür interessieren und die sich das eigentlich auch durchaus zutrauen, nur irgendwie sich da zu viele Gedanken machen, so, was ist, wenn ich da nicht hinterherkomme, was ist, wenn ich das nicht schaffe, körperlich oder auch psychisch, weiß nicht, da ist ja auch viel Schlafmangel mit verbunden teilweise, wenn du auf Übungen bist. Du bist viel von zu Hause weg und der Ton ist natürlich auch ein anderer. Kommt auch wieder drauf an, wo du bist, aber manche können damit vielleicht auch nicht so ganz umgehen, sich auch irgendwo unterzuordnen und sich zu fügen oder dem halt Folge zu leisten, was verlangt wird. Aber ich glaube, dass eben die Bundeswehr an sich da schon sehr viele Tore geöffnet hat und da eigentlich nicht wirklich was im Wege steht, wenn du als Frau da was machen willst, egal wohin, ob du jetzt irgendwie da ein Gebirgsjäger bist, der irgendwie den Berg mit schwerem Waffensystem hochläuft oder wenn du ein Mädel in der Sanität bist oder wenn du ein Mädchen in der Versorgungstruppe bist, da ist wirklich, glaube ich, mittlerweile gar kein Problem und ist auch gern gesehen, wenn sich da Leute für engagieren oder wenn sich Frauen dafür interessieren, wird das eigentlich auch ja, gern gesehen und da erlangt man dann auch die nötige Unterstützung, wenn man sie braucht. Aber es kommt immer darauf an, wie man das Ganze rüberbringt, auf jeden Fall auch.
Ganz unberechtigt sind die Unsicherheiten, ob man sich als Frau bei der Bundeswehr wohlfühlen kann, aber nicht. Denn 20-30% der männlichen Soldaten sehen die Integration von Frauen im Militär eher kritisch. Also je nachdem, ob man da als einzige Frau oder mit anderen Soldatinnen in dem Bereich arbeitet, ist man mehr oder weniger vielen Vorbehalten ausgesetzt.
Und davon gibt es ganz verschiedene.
Zum Beispiel eben, dass Frauen körperlich oder für eine Führungsposition nicht geeignet sind. Herr Dr. Kümmel ist Militärsoziologe und hat bereits verschiedene Untersuchungen bei der Bundeswehr durchgeführt. Seinen Ergebnissen nach können die Erfahrungen der Soldatinnen beim Militär sehr unterschiedlich ausfallen.
Also es hängt natürlich zum einen davon ab, in welche Gruppe praktisch die Frau oder die Soldatin oder die Soldatinnen reinkommen. Es hängt davon ab, ist das in diesem Bereich dann die einzige Frau oder sind es 1, 2, 3, 4 oder mehrere Frauen, die in dem Bereich tätig sind. Und ganz entscheidend ist auch das Verhalten des jeweiligen Vorgesetzten.
Die Integrationsbereitschaft der Soldatinnen sei sehr hoch. Sie wollten sich behaupten und hätten nicht vor, das ganze System zu revolutionieren. Das geht aus den Untersuchungen hervor. Felicia hat ein Gespräch, in dem es um einen Vorbehalt eines Soldaten ging, miterlebt.
Da hatten wir letztens erst ein Gespräch, habe ich mitgekriegt, da war ich mit am Tisch gesessen und da ging es darum, dass zum Beispiel da auch gesagt wurde, ja, ich persönlich möchte keine Frau in meinem Zug haben. Und da kam dann auch die Frage, ja, wieso? Also warum begründest du das so? Oder warum, was ist da überhaupt die Begründung für? Ja, das verursacht Stress. Und so, ja, aber inwiefern denn? Also klar passiert es natürlich auch, wenn man miteinander arbeitet und viel Zeit miteinander verbringt, dass sich durchaus der ein oder andere männliche Kamerad vielleicht auch für die Frau oder für das Mädchen irgendwie ein bisschen mehr interessiert. Und davor haben irgendwie die meisten Sorge oder Angst, dass das halt dann Stress, Ärger oder irgendwie so eine Art Spannungsgefühl in diesem Gruppengefüge erzeugen könnte.
In anderen Berufen wird das ja eigentlich auch nicht hinterfragt, ob Männer und Frauen zusammenarbeiten können, ohne dass sich da romantische Gefühle entwickeln. Also es wäre super schade, wenn Frauen deshalb ihre Stärken nicht einsetzen könnten. Aber ein Bewusstsein für weibliche Qualitäten ist in der Bundeswehr auf jeden Fall schon da, laut Felicia.
In vielen spezialisierten Bereichen in der Bundeswehr, auch zum Beispiel was den MAD betrifft, also den Geheimdienst oder bei den Spezialkräften, werden ganz oft Frauen oder überwiegend Frauen eingesetzt, weil eben die Stärken einer Frau auch im Zuhören, im Detail und so liegen. Da haben wir, wie gesagt, nicht so die körperlichen Voraussetzungen und nicht die Stärke, die ein Mann besitzt, aber eben vielleicht ein Auge fürs Detail, uns fallen teilweise Dinge auf, die den Männern nicht auffallen, auch in der Aufklärungsarbeit, in der Gefechtsaufklärung, dass teilweise da Frauen doch einige Stärken aufweisen, die die Männer vielleicht nicht unbedingt haben und dass sich das alles ganz gut ergänzen kann.
Es wäre also im Interesse der Bundeswehr, ihre Teams diverser aufzustellen, um Stärken optimal nutzen und Schwächen im besten Fall kompensieren zu können. Um das umsetzen zu können, wurde das Gleichstellungsfortentwicklungsgesetz beschlossen. Das soll es Frauen attraktiver machen, auch ihre Stärken zu nutzen und im Militär zu arbeiten. Neben der allgemeinen Frauenquote gibt es auch die Anforderungen, mehr Frauen in Führungspositionen einzustellen. Dafür soll die Vereinbarkeit von Familie, Pflege und Dienst zum Beispiel durch finanzielle Unterstützung bei der Kinderbetreuung erhöht werden.
Und das ist auch nicht der einzige Anknüpfungspunkt. Die Vorgesetzten sollen nämlich auch für die Integration von Frauen im Militär besonders sensibilisiert werden durch Lehrgänge. Neben den Beschlüssen des Gesetzes zeigt der Lohn, dass die Gleichstellung von Mann und Frau ernst genommen werden. Der bereinigte Gender Pay Gap ist sehr gering, wie in den meisten tariflich bezahlten Berufen in Deutschland.
Vielleicht wäre dann der nächste Schritt zur Gleichstellung eine Art Wehrpflicht, bei der Frauen und Männer gleichermaßen zur Musterung einbestellt werden. Also so wie beim schwedischen Modell zum Beispiel, das auch aktuell eines der Modelle ist, die unser Verteidigungsminister Boris Pistorius prüft, um das Problem des Personalmangels bei der Bundeswehr mehr in den Griff zu bekommen. Da kommen alle Frauen und Männer zur Musterung und nur die, die den körperlichen Ansprüchen entsprechen und zum Militär gehen möchten, werden eingezogen. Eine differenzierte Antwort gab Herr Dr. Sauer.
Vielleicht sollte man da nochmal einen Schritt zurückgehen und sich angucken, was denn heute ist. Also wir haben im Augenblick nur eine ausgesetzte Wehrpflicht und zwar eine Wehrpflicht nur von Männern. Die ist aber ausgesetzt. Wenn man die reaktivieren würde, würde es sich tatsächlich nur um den Einzug von männlichen Wehrpflichtigen handeln und Frauen wären ausgenommen. Man müsste eine allgemeine Dienstpflicht schaffen, erstmal, um Frauen da auch mit einzubeziehen. Andererseits gäbe es gleichstellungspolitisch vielleicht aber auch zu bedenken, dass Frauen, das habe ich vorhin schon angesprochen, sehr, sehr viel mehr Sorgearbeit und Care-Arbeit machen, dass sie länger Elternzeit nehmen und insofern auch im gewissen Sinne einen Dienst an der Gesellschaft leisten dadurch. Im Augenblick ist das unbezahlt und bereitet ihnen auch im Vergleich zu vielen Männern einen Karrierenachteil, der auch dann sich in Entgeltungleichheit und Rentenungleichheit widerspiegelt. Deswegen finde ich diese Verengung auf das Thema Wehrpflicht für Frauen, ja oder nein, einfach zu kurz gegriffen. Ich finde, wir sollten gesamtgesellschaftlich darauf schauen, wie wir die Lastenpflichten auf möglichst breiten Schultern gleichermaßen verteilen.
Also so einfach ist diese Entscheidung nicht zu treffen. Wir dürfen die geleistete Care-Arbeit vieler Frauen dabei nicht vergessen. Auch für Felicia und Herrn Dr. Kümmel ist die Frage über eine Wehrpflicht für Frauen nicht so leicht zu beantworten. Sie sind sich nicht sicher, ob das von der Gesellschaft so leicht akzeptiert werden könnte.
Klar ist aber, dass Frauen ihren Platz im Militär finden können und dort dann auch gefördert werden. Dafür spricht vor allem die stetig wachsende Zahl von Frauen in der Bundeswehr. Und ExpertInnen gehen davon aus, dass in den nächsten Jahren die 15%-Marke geknackt werden könnte.
Um die Gleichstellung weiter voranzutreiben, bemüht sich die Bundeswehr, Frauen in der Vereinbarung von Familie und Beruf zu unterstützen. Wie wirksam das neue Gesetz ist, wird sich zeigen.
Aber was leider immer noch ein großes Thema ist, ist die Akzeptanz von Frauen in den Truppen. Wie wohl man sich in seiner Gruppe fühlt, ist oftmals von der Einstellung von Kollegen und Vorgesetzten abhängig. Frauen sollten sich aber vor allem nicht unterschätzen und klein machen. Denn gerade bei körperlichen Voraussetzungen herrschen andere Standards als bei den Männern. Also eine Frau muss definitiv nicht physisch so viel leisten können wie ein Mann, um in der Bundeswehr bestehen zu können.
Und Frauen bringen noch ganz andere Stärken mit, die inzwischen auch immer mehr gefordert sind. Gerade bei Missionen ist es wichtig, diverse Teams zu haben. Zum Beispiel haben Frauen bei Peacekeeping-Missionen einen positiven Einfluss.
Tja, und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Fußnotenfolge. Vielen Dank euch fürs Zuhören.
Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann abonniert uns doch gerne und bewertet diesen Podcast. Alle weiteren Details zu der Folge findet ihr auch in den Shownotes.
Und mehr zu dem Thema gibt es auch auf unseren Social-Media-Kanälen unter m945-München. Und damit tschüss und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Fußnoten. Der politische Nachrichtenpodcast von M94.5. Was diese Woche zu kurz kam.